Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag in 2x10 Minuten.
Ja, Matze. Und wir starten direkt, oder?
Ja. Auf alle Fälle ist er tot. Tim W. aus Berlin, von dem ich erzählt hatte, der im Berliner Charité,
Nein. Der
ist tot, ja. Und zwar wurde der in einem Gebüsch gefunden in Charlottenburg. Und die Todesursache ist ein tragisches Unglück bzw. ein Krankheitsfall. Mehr ist bisher nicht bekannt darüber.
Ja, du machst es aber auch spannend. Also von Folge zu Folge kriegt man dann mehr Informationen.
Das ist jetzt die, ja, erstmal die letzte Information, die ich darüber habe. Aber jedenfalls ist er gefunden worden von Passanten und halt verstorben.
Das ist ja krass.
Ja.
Dann hat es vielleicht doch was mit dem Krankenhausaufenthalt zu tun gehabt und mit der Diagnose.
Ja, ne? Aber es wird bisher nichts weiter veröffentlicht als tragisches Unglück bzw. Krankheitsfall.
Gut, okay. Aber dann kannst du uns ja vielleicht nächste Woche ein paar mehr Informationen geben.
Ja, aber jetzt habe ich auch gleich den nächsten vermissten Fall. Und zwar, ich mache ja mal einmal die Woche, gehe ich immer zum EMS-Sport. Und dort habe ich einen Fitnesstrainer, der aus Fulda kommt. Mhm. Und der hat mir diese Geschichte erzählt. Den habe ich nämlich erzählt, dass wir halt so einen Podcast machen. Und der sagte mir, dass es da einen vermissten Fall gibt von einer Helga Frings.
Mhm.
Und zwar, die ist seit 24.09.2019 verschwunden.
Das ist ja eigentlich ein Mord und Totschlag, ne? Nicht vermissten Fälle.
Ja, ich glaube, es ist so eine neue Rubrik, die ich dann immer nochmal so
neu
aufgemacht habe. Ja. Jedenfalls, mich beschäftigt ja immer sowas, so eine vermissten Fälle. Und diesmal ist es auch wieder so eine mysteriöse Geschichte. Und zwar bei Fulda, der Ort Künzel. Und zwar ist sie 63 gewesen zu dem Zeitpunkt, wo sie vermisst wurde. Und zwar im Juli 2019 ist sie aus dem Wohnhaus verschwunden. Der Ehemann hat ausgesagt, sie saßen abends noch auf dem Balkon, haben so den Sternenhimmel beobachtet, dabei gegessen und ein Gläschen Wein getrunken. Dann ist er noch Blumengießen gegangen und sie ist hat sie ins Bett gelegt. Und am nächsten Morgen, als er aufgewacht war, lag sie nicht mehr neben ihm.
Oh.
Hat er sich aber nichts weiter gedacht. Dann ist er so ganz normal durch die Wohnung und hat er gesehen, dass die Haustür offen stand. Und es war alles da. Schlüssel, Ausweispapiere, Geld, alles da. Auch ihre Ohrringe, die sie immer getragen hat, waren auch da. Und sie geht manchmal immer noch, weil sie einen sehr leichten Schlaf hat, nachts nochmal ins Nebengebäude. Da haben die eine Werkstatt für LKWs und Nutzfahrzeugen und da haben sie auch einen Pannennotdienst. Und da sind halt immer manchmal Mitarbeiter und da geht sie noch hin und fragt, ob alles in Ordnung ist. Aber an diesem Abend, sagte der Mitarbeiter, hat er auch keine Auffälligkeiten mitbekommen oder geschweige denn sie überhaupt gesehen.
Ja.
Und da gibt es jetzt auch einen ganz großen, so ein großes Diskussionsforum im Internet. Also da wird auch schon mal der Ehemann.
Ja, klar,
also
verdächtigt.
Verdächtigt, weil es gibt einfach keine Spur von dieser Frau. Und der Ehemann hat sogar noch einen befreundeten Polizisten geholt. Die haben die Wohnung noch durchsucht und haben das ganze Grundstück durchsucht. Sie haben vielleicht gedacht, dass sie die irgendwie auf dem LKW finden, tot oder so. Und der Ehemann auch selbst hat ein Interview gegeben, was er eigentlich ziemlich locker gemacht hat. Aber in diesem Fall gibt es auch keine näheren Informationen und diese Frau ist einfach verschwunden.
Krass.
Und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Fall. Und zwar nehme ich euch diesmal mit in den Urwald des Amazonas.
Oh, toll.
Und zwar geht es bei mir um Julio Santana. Sagt ihr der was?
Nein.
Und zwar, er ist aufgewachsen in Porto Franco. Das ist halt im tiefsten Urwald des Amazonas. Da leben so circa 2000 Menschen. Er lebte da in einer Hütte. Diese Hütte bestand aus einem Raum und 5 Hängematten. Aber er hatte dann so ein ganz glückliches Leben gehabt. Er war da mit seinen Eltern und 2 Brüdern und hatte eigentlich eine unbeschwerte Jugend. Und dann hat er von seinem Onkel, der hat ihn öfter besucht, der hat in der Großstadt gelebt. Und zwar in Imperatriz. Das hat so circa 240.000 Einwohner, also schon ein größerer Ort, und dort war er Polizist. Und er hat dem Jungen natürlich auch immer so Geschichten erzählt und hat ihn mit auf die Jagd genommen, hat ihm das Schießen beigebracht, pipapo. Mhm. Und als Julio 17 war, erkrankte sein Onkel an Malaria und dann bat er den Jungen um einen Gefallen, was sein Leben für immer verändern sollte. Mhm. Und ein paar Tage später, am 7.8., wir sind in den 70ern, 1971, versteckte er sich am Ufer des Rio Tocantins und zielte auf einen Mann 3 Stunden lang, der auf einem Boot war und hat sich nicht getraut zu schießen.
Okay.
Und der Mann, der da auf dem Boot war, der hat die Tochter eines Händlers vergewaltigt und dafür sollte er getötet werden. Und das sollte ja eigentlich der Onkel machen und das konnte er nicht wegen der Malaria.
War der Onkel Auftragskiller oder?
Der war nebenbei, das komme ich jetzt eigentlich zu, hat er im Auftrag halt Leute umgebracht.
Also war Polizist und?
Genau, und hat sein Geld so ein bisschen aufgehört. Mhm. Und da gab es kein Zurück für den Julio, weil er schon die Anzahlung bekommen hat. Der Onkel. Er musste den also erschießen. Dann betete er zu Gott und schoss. Er traf den Mann direkt in die Brust und er starb auch auf der Stelle.
Das ist ja aber schon was, ne? Ich meine, wie oft hat er mit 17 schon geschossen, ne?
Dann ist er aber zum Boot hingeschwommen. Dann hat er den Mann auf dem Boot noch mit Messerstichen den halben Unterleib aufgerissen, bis die Gedärme rausguckten. Oh, und hat ihn dann über Bord geworfen und die Piranhas haben den Rest erledigt. Die gibt's ja.
Da wäre ich aber auch nicht hingeschwommen zu dem Boot, muss ich sagen.
Ja, aber das ist ja eigentlich wie Haie. Wenn du nicht verletzt bist oder sowas und die sich nicht bedroht fühlen, dann tun die auch nichts. Aber ich würde es auch trotzdem nicht machen. So, und Julio schwor, nie wieder solche Tat zu machen. Mhm. Und als Julio dann 18 war, wollte er wie der Onkel auch Polizist werden. Und so hat der Onkel ihn mit in die Stadt genommen. Und dann hat der Onkel ihn 3 Tage lang überzeugt davon, dass es halt noch andere Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen, und hat ihn mitgenommen zu einem Mordauftrag. Und da haben sie einen Mann verfolgt, der seinen Auftraggeber in aller Öffentlichkeit geohrfeigt hat. Und dafür sollte er jetzt getötet werden. So, und dann sind sie dem halt gefolgt und dieser Julio hat sich an die Haustür, hat den abgefangen an der Haustür und hat ihn halt abgelenkt. Ja. Und der Onkel hat ihn dann von hinten in den Hinterkopf geschossen. Mhm. Und am Abend schenkte er dann der Onkel ihm eine 38er, einen Revolver. Nun hatte ihn davon überzeugt, endgültig ein Berufsmörder zu werden. Ein sogenannter Pistolero, so nennt man die.
Obwohl er sich ein Jahr davor noch geschworen hatte.
Naja, das Geld, ne? Mhm. Er hat auch später gesagt, dass er aus Habgier gemordet hat.
Ach so,
Und dann gingen die Jahre so vor sich. Dann kann ich jetzt noch ein bisschen anreißen, weil wir haben ja, wie gesagt, nur unsere 10 Minuten eigentlich. einerseits ging er mal auf den Markt. Da hat ihn ein Junge auf einen Mann gezeigt. Den hat er dann verfolgt und den hat er dann auch als Auftragsmord umgebracht. Beauftragte ein Ehemann, das fand ich auch noch so eine Geschichte, die man eigentlich nochmal erzählen kann, und zwar der beauftragte einen Ehemann ihn, der sollte seine Ehefrau umbringen. Und zwar, weil diese Ehefrau vor 3 Tagen das eigentliche eigene Kind ertränkt hat im Fass. Und dafür sollte sie jetzt genauso sterben. Und dann ist er hin und hat sie genommen am helllichten Tag und sie untergeduckert in so ein Fass halt. Aber sie hat sich so gewehrt mit Arm und Bein, dass er gedacht hat, er ist ein Mörder und kein Quäler. Und daraufhin hat er den Kopf wieder so rausgezogen und ihr in den Hinterkopf geschossen. Ja. Und das ist ihm zum Verhängnis geworden, weil das natürlich laut war. Das hat eine Nachbarin gesehen und gehört und hat ihre Söhne dahin geschickt und die haben ihn festgehalten. Und dann ist er in Gewahrsam genommen worden. Mhm. Und in der Zelle ist er so verprügelt worden, der sollte das halt gestehen. Und er hat sich gedacht, bevor er das gesteht, stirbt er lieber. Okay. Dann kam seine Frau, er war auch verheiratet, und die Frau hat die Polizisten bestochen, indem er das Motorrad von ihm denen gegeben hat. Und da wurde er wieder freigelassen.
Ich hätte jetzt gedacht, dass sein Onkel ihm mehr helfen kann, der war ja Polizist.
Ja, aber in dem Fall war das die Ehefrau.
Ja.
Und seitdem ist er auch nie wieder erwischt worden. Da machte er sich wieder auf den Weg zum Rio Tocantins mit seinem Boot, fuhr 30 Minuten in ein unbewohntes Gebiet. Dort warf er ein Buch ins Wasser, beschwert mit Steinen. Da waren alle seine Morde dokumentiert. Und er arbeitete 35 Jahre als Auftragsmörder. Was denkst du denn, wie viele Menschen er getötet hat in den 35 Jahren?
In 35 Jahren 86.
490 Menschen hat er getötet.
Okay.
Für Geld. Darunter waren 4 Kinder und 59 Frauen.
Oh Gott.
Mit 52 hörte er dann auf und er kaufte ein Haus irgendwo im Landesinneren von Brasilien und zog mit seiner Frau und seinen 2 Kindern dorthin. Und diese ganzen Aufzeichnungen, diese ganzen Informationen hat ein Journalist aus Brasilien zusammengetragen und auch ein Buch geschrieben darüber, das sehr interessant ist. Das hat 7 Jahre lang gedauert. Er musste erstmal die ersten 2 Jahre überhaupt den Kontakt aufbauen zu dem Julio, dass er sich öffnet und ihm das alles erzählt.
Klar.
Er wurde ja auch nie belangt. Er hat ja sogar für die Polizei Auftragsmorde durchgeführt. Und seine Frau, die hat er in einer Bar kennengelernt und die hat es eigentlich dafür, die hat gesagt, wenn du jetzt nicht aufhörst damit, ich möchte nicht mehr mit einem Auftragsmörder zusammenleben. Ich meine, das ist er ja trotzdem.
Ja.
Wird sie sich trennen. Sie konnte es nicht mehr ertragen.
Ja.
Und daraufhin hat er das eigentlich auch gemacht. Und jetzt lebt er immer noch in Brasilien von Ackerbau und den Lohn aus den Killer, aus der Killerzeit. Ne?
Ja,
da ist noch genug übergeblieben.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Ja, krass.
Und warte. Und 2004 starb sein Sohn bei einem Unfall und er ist überzeugt, dass es die Strafe Gottes war für seine Taten.
Oh.
Und sogar heute spricht er immer noch mit dem Journalisten, weil es die einzige Bezugsperson für ihn ist.
Haben sie sich so richtig angefreundet mit der Zeit. Ne?
Ja, genau.
Heftig.
Und er lebt wirklich immer noch unbescholten und
ja. Ja gut, wenn er für die Polizei auch gemordet hat, dann werden die dann keine großen...
Ne? Anstrengung.
Ja, genau.
Ja, das war meine Geschichte für heute. Tanja.
Ja, ja, du musst hier erstmal durchatmen. Ne? Also,
ja. Die war schon...
Ja, ich glaube, das ist auch der Mörder mit den meisten Opfern.
Das weiß ich jetzt nicht.
Bisher hatten und vermutlich auch haben werden, weil das ist ja echt eine Zahl, die...
Ja, es ist schon viel. Ne?
Ja, total. Also, ich bin auf diesen Mörder...
Ja.
Das nehme ich schon mal vorweg. Gekommen tatsächlich über seinen Bruder. Und zwar geht es heute um Cary Dana oder Steiner. Kennst du den?
Nein.
Du hast vielleicht schon mal von seinem Bruder Steven gehört.
Nee, der sagt mir jetzt auch nichts.
Ja, aber sein Bruder Steven, der erlangte eine gewisse Berühmtheit, weil er entführt wurde.
Ja.
Aber dazu komme ich gleich nochmal. Der Cary ist 1961 in Kalifornien geboren und hatte einen Bruder, den Steven halt, und 3 Schwestern. Und die Mutter war recht lieblos, aber ansonsten nicht sehr auffällig. Und der Vater, der hatte, ich sag mal, seine 3 Schwestern ein bisschen sexuell bedrängt, war dann kurz weggesperrt, ist dann aber wiedergekommen und die Familie hat auch zusammengelebt. Also die haben sich dann nicht, die Frau hat sich nicht von dem Mann getrennt. Und mit 3 Jahren... Das fand ich schon heftig, weil man sieht einfach, also da muss von Anfang an was schiefgelaufen sein bei dem. Als er 3 war, hat er die Krankheit Trichotillomanie bekommen. Und zwar ist das das krankhafte und zwanghafte Ausreißen deiner Kopfhaare.
Oh.
Ja, das heißt, du musst dir vorstellen, so ein 3-jähriges Kind, was sich permanent die Haare rausreißt, ne? Also das finde ich schon total gruselig, muss ich sagen. Also das... So im Kindes- und Jugendalter haben dann auch die Tötungsfantasien bei ihm angefangen. Und als er 11 war, wurde er von seinem Onkel sexuell missbraucht. 1972 wurde dann sein Bruder entführt. Und zwar war sein Bruder 7. Und der,
waren die denn wohlhabend oder?
Nee, nicht wohlhabend, so normal, sag ich mal. Und sein Bruder war 7 Jahre entführt.
7 Jahre lang?
7 Jahre, genau. Und der wurde, also der... Sein Entführer hat quasi mit ihm ganz normal gelebt, wenn du so willst, und ihn als seinen Sohn verkauft und der ist auch weggegangen und der ist dann da geblieben in der Wohnung und so und ist nicht geflohen. Und nach 7 Jahren ist er halt geflohen und wieder zurückgekommen und da gab es dann natürlich einen riesen...
Wie alt war er denn da, als er zurückgekommen ist? Er war?
Der Bruder oder der, also...
Der entführte Junge.
Der entführte Junge war dann 14.
Der war 14, okay.
Ja. Und... dann war natürlich ein riesen Medienrummel. Du musst dir vorstellen, die Jahre davor ja auch schon, weil der entführt wurde. Und der Carrie hat sich immer dann so sehr zurückgestellt gefühlt und nicht so, ja, beachtet von seinen Eltern.
Ja, dass er halt weniger geliebt wird.
Genau.
Gedacht so, ne? Ja.
Ansonsten hat er aber eigentlich so sich einen Freundeskreis aufgebaut und so. Das war eigentlich alles ganz in Ordnung. 1989 hat er dann aber seinen ersten Nervenzusammenbruch gehabt und hatte auch sehr, sehr starke Tötungsfantasien. Der lebte zu der Zeit bei seinem Onkel. Der hat sich dann erschossen und danach hat er selber auch mehrere Suizidversuche gestartet. Genauso wie sein Bruder übrigens. Das begleitet die beiden auch so ein bisschen. So, und dann hat er eine Therapie gemacht, ist danach Handwerker geworden und hat sich dann aber schon direkt eine Ausrüstung gekauft, weil er vorhatte, Frauen zu töten.
Was für eine Ausrüstung denn?
Da war eine Kamera, ein Hammer, ein Schraubenzieher, ne? Solche Geschichten.
Ja.
Und 1999 hat er sich als Wartungstechniker ausgegeben in einem Motel und wurde dann ins Zimmer gelassen von einer Frau, ihrer Tochter und der Freundin der Tochter. Und
wo war das?
Das war im Yosemite Park. Ich weiß nicht, ob ich das...
Amerika jetzt, oder?
Ja, genau, so. Genau, in Kalifornien. Und er hat dann zwei stranguliert. Die eine hat er dann noch etwas länger gequält und gefoltert und hat ihr später die Kehle durchgeschnitten und sie aus dem fahrenden Fahrzeug geschmissen.
Oh.
Und drei Tage später hat er dann das Auto in Brand gesetzt, wo zwei der Frauen drin waren, also die ersten beiden, die er stranguliert hatte. Und die dritte hatte er ja aus dem Auto geworfen. Und er hat der Polizei einen Zettel geschickt mit dem genauen Ort, wo die liegt, und hat dazu geschrieben, wir hatten Spaß mit dieser.
Oh.
Und da wurde er aber noch nicht verdächtigt. Also da war er erstmal noch kein Verdächtiger. Und vier Monate später hat er eine Frau gesehen und er wollte sie zuerst eigentlich gar nicht töten, aber er hat dann diese, ich sag mal, die Chance genutzt, ist zu ihr, hat sie mit einer Waffe bedroht, gefesselt und ins Auto quasi reingeschmissen. Und dann, das fand ich so heftig, musst du dir vorstellen, die sind mit dem Auto gefahren und sie hat die ganze Zeit versucht, da irgendwie rauszukommen und ist dann mit dem Kopf voraus aus dem fahrenden Auto gesprungen. Also ist da irgendwie rausgekommen, mit dem Kopf ja zuerst.
Also so richtig schön Schürfwunden dann auf der Stirn bestimmt.
So, genau. Ne? Und jetzt aber das Schlimmste.
Aber lieber raus, ja.
Er hat dann angehalten und hat sie eingeholt. Sie ist dann weggerannt und er hat sie eingeholt. Sie ist dann in so ein Waldgebiet gerannt.
Wie in so einem Film.
Wie,
ne?
Im Film.
Ja.
Und er hat sie dann eingeholt, vergewaltigt und ihr dann die Kehle durchgeschnitten. Er meinte halt, ursprünglich wollte er sie gar nicht töten, wie gesagt. Und dann hat er sie noch geköpft, ist dann halt weggefahren. Und
die Leiche zurückgelassen dann?
Genau, hat er zurückgelassen. Und zwei Tage später sind dann die Polizisten auf ihn gekommen. Und zwar hatten Zeugen sein Auto gesehen, an dieser Stelle, wo die Frau verschwunden war. Dann hat er der Polizei einen Deal angeboten und hat gesagt, ich habe nicht nur die umgebracht, ich habe noch andere umgebracht und ich gestehe alle Morde, aber dafür will ich auch was von euch. Und jetzt, was würdest du denken, hat er von der Polizei erfragt? Wenn du einen Deal machst?
Ja, das weiß ich nicht.
Also ich dachte zum Beispiel, dass er dann sagt, ich möchte dann keine Todesstrafe oder so.
Ach so,
wenn ich
in der
gestehe.
Richtung, ja, okay. Mhm.
Er hat gesagt, er möchte Pizza und Pornos.
Ach.
Er hat gesagt, dass er über all die Jahre hinweg nie Pornos geguckt hat und er sich 100% sicher ist, wenn er das gemacht hätte, dann wären alle Morde nicht passiert. Er wurde diagnostiziert mit mehreren psychischen Erkrankungen. Er war eine Zeit lang auch fest davon überzeugt, dass er Bigfoot ist. Also er hatte immer Bigfoot gesucht und dann war er aber davon überzeugt, dass er Bigfoot ist und diese Morde als Bigfoot durchgeführt hatte. Und hat immer gesagt, er war in so einem Rausch, konnte sich an nichts erinnern. Aber die Jury hat gesagt, nein, der konnte unterscheiden zwischen Gut und Böse. Er wurde schuldig gesprochen und soll mit der Giftspritze getötet werden. Und seit 2002...
Wartet er
da drauf.
Ja.
Und in der Zwischenzeit wurden schon ganz viele andere getötet, die erst nach ihm ins Gefängnis gekommen sind.
Ich denke, manchmal machen die das auch mit Absicht.
Ich weiß es auch nicht, auf jeden Fall. Er wartet nach wie vor.
Zermürbend.
Ja, absolut. Ja.
Also wenn ich das so höre, da fallen uns wieder weitere Geschichten ein.